Sind wir vom Virus getrieben? Eine Impfung wird die Lage nicht unbedingt entschärfen. Wir müssen uns fragen, was ein Leben mit Corona langfristig bedeutet. Das schreibt Ulrike Baureitl und dabei habe ich mir so eine Hoffnung gemacht und der Impfstoff bringt doch jetzt die Besserung und jetzt sagt Ulrike Baureitl, wir müssen wahrscheinlich mit Corona leben und jetzt spreche ich mit ihr. Schönen guten Tag, Frau Baureitl.
Guten Morgen, Herr Rose.
Das klingt ja gar nicht optimistisch und da könnte ich ja depressiv werden, meine Güte.
Naja, ich glaube, depressiv werden muss man nicht. Es ist zwar eine dunkle Jahreszeit und wir müssen alle zu Hause bleiben auf unbestimmte Zeit. Und Weihnachten und Silvester wird vielleicht auch nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber irgendwann wird es auf jeden Fall besser werden. Ich denke allerdings, dass diese Fokussierung, Sie haben es eben angesprochen, auf den Impfstoff schwierig ist, weil wir erstens gar nicht wissen, wie der Impfstoff wirken wird. Es gibt ja Gruppen, also gerade die Risikogruppen, von denen wir jetzt schon wissen, dass die Wirksamkeit geringer ist als bei der übrigen Bevölkerung. Wir wissen nicht, wie viel Impfstoff wir zur Verfügung haben, wie schnell geimpft werden kann. Und es gibt natürlich auch das Problem, dass wenn geimpft wird, dass die Leute wieder leichtsinniger werden und ja, wir dann wieder vielleicht über diese Strecke mit höheren Infektionszahlen rechnen müssen. Ne? Also das sind alles so Unwägbarkeiten, die im Moment noch nicht so richtig klar sind.
Im aktuellen Freitag, da schlagen Sie ja härtere Töne an. Sie schreiben, der Politik steht eine Bescherung bevor, auf die sie wohl lieber verzichten würde. Denn was die Corona-Maßnahmen, also die Einschränkungen gebracht haben, ist nüchtern betrachtet ein Fiasko, schreiben Sie. Stabilisierung auf hohem Niveau ist die seit Wochen bemühte Formel, die Hilflosigkeit der Entscheidungen eingetrieben ist. Radikalere Maßnahmen will niemand verantworten, weil sie Großschäden an Wirtschaft oder Demokratie zeitigen würden. Deshalb sitzt der Bevölkerung weiterhin zusammengepfercht in Bussen und Bahnen, um zur Arbeit zu fahren. Es werden Schüler massenhaft beschult und alle zusammen in Freizeitisolation verdammt. Das kann den gesunden Menschenverstand beleidigen und nährt die Feuerchen der politischen Brandstifter, schreiben Sie. Also ist das Virus tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie? Das kleine Ding, was ja nur die Motivation hat, sich zu vermehren, oder?
Also das Virus hat überhaupt kein Interesse, weder die Demokratie zu zerstören, noch uns krank zu machen, noch sonst irgendwas. Ich musste wirklich gestern lachen, als der Chef des Weltärztebundes Montgomery sagte, das Virus freut sich überhaupt nicht. Also das Virus ist kein Subjekt, sondern das Virus folgt einfach seinem inneren Programm. Und wir müssen eben schauen, wie wir mit diesem Virus zurechtkommen, zumal man ja sagen muss, das ist nochmal ein anderes Feld, dass es ja durchaus menschengemacht ist, dass das Virus in der Welt ist, aber wie gesagt, das ist ein anderes Problem. Nein, wir müssen uns, glaube ich, einfach daran gewöhnen, mit dieser Art von Großrisiken auseinanderzusetzen. Wir kennen das ja aus dem Großrisiko Kernkraft. Jetzt haben wir es mit Viren zu tun, die unberechenbar sind und ich glaube, da muss man, glaube ich, weiterdenken. Das Virus ist nicht die Gefahr für die Demokratie, aber natürlich der Umgang mit dem Virus könnte eine Gefahr für die Demokratie sein. Das Problem ist, die Maßnahmen, das haben wir jetzt gesehen, sind nicht so durchschlagend gewesen, wie wir uns vorgestellt haben. Das hat gute Gründe. Wenn ich hier in der U-Bahn fahre oder im Bus, dann sehe ich die Leute zusammengepfercht. Und natürlich gibt es überall Möglichkeiten, wo das Virus überspringt. Die Entscheidung dafür, die Wirtschaft weiterlaufen zu lassen und im Prinzip nur die schwächsten Glieder in der Wirtschaft lahmzulegen, also die Kultur, die Gastronomie und so weiter, die sich am wenigsten wehren können, hat natürlich Folgen für die Infektionszahlen. Niemand weiß, wie es in den Betrieben wirklich aussieht, wie die Infektionsmaßnahmen sind. Wie gesagt, im öffentlichen Nahverkehr kann man sich das auch anschauen, in den Schulbussen und so weiter. Es ist natürlich richtig, dass man versucht, die Schulen offen zu halten, um die eher benachteiligten Kinder nicht noch schwerer zu benachteiligen, weil sie zu Hause zu wenig Infrastruktur und Unterstützung haben. Aber diese Entscheidungen haben einfach ihren Preis und diesen Preis, den bezahlen wir jetzt einfach durch die gleichbleibend hohen Infektionszahlen, die gestiegenen Todesraten und so weiter. Und natürlich traut sich niemand, radikalere Maßnahmen zu beschließen, weil das eine geht eben zulasten der Wirtschaft. Da gibt es Lobbyisten, die davor sind. Und das andere geht zulasten der Demokratie. Man könnte sich ja auch den chinesischen Weg überlegen mit radikaler Überwachung. Das ist hier grundgesetzlich bewährt. Deswegen wäre das ein Schaden an der Demokratie. Aber es ist schon jetzt, die jetzigen Maßnahmen sind ja schon Schaden an der Demokratie.
Ja, ich habe das Gefühl, dass das Virus, obwohl es keine Motivation hat, doch was schafft, was ganze Bewegungen nicht geschafft haben, nämlich abgedeckte Wunden aufzudecken der Gesellschaft, kaschierte Konstruktionsfehler der Gesellschaft aufzudecken. Und die Vergiftung durch Ungleichheit kommt auch zum Vorschein oder kippt sogar um und wird extrem toxisch. Könnte man sagen, dass das, wie Tom Strohschneider sagt, ein Brennglas ist, nochmal eine Fokussierung. Es macht Dinge sichtbar, die eh schon da sind, nämlich Ungleichheiten der Gesellschaft, Demokratie, oder wäre das schon wieder zu depressiv?
Nein, Sie haben vollkommen recht. Also das Virus schafft es natürlich nicht, sondern durch das Virus wird es offengelegt, was diese Konstruktionsfehler, wie Sie sagen, in der Gesellschaft sind. Ich weiß gar nicht, ob es Konstruktionsfehler sind, sondern es sind einfach schon in der Vergangenheit angelegte Linien, die vertieft worden sind durch die Agenda-Politik. Und man kann jetzt einfach sehen, dass also in vielen Bereichen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich, dass sie stärker wird und immer tiefer wird. Das sagen alle oder fast alle Wohlfahrtsverbände, es sagen Wirtschaftsinstitute. Es ist einfach ein Fakt. Und dass genau diejenigen, die auch wirklich die Schwachen in der Gesellschaft sind, dass die besonders leiden unter der Pandemie, einmal, weil sie dem Risiko stärker ausgesetzt sind, zweitens, weil sie stärker verarmen und drittens, weil ihre Nachwuchs, also ihre Kinder, auch durch die Pandemie in ihren Zukunftsaussichten eingeschränkt sind. Also das kann man mit Sicherheit sagen, ja.
Sie wagen sicher keine Prognose, was das mit uns macht, was das mit der Gesellschaft macht, aber Sie würden schon sagen, wenn ich Ihre Artikel richtig lese, dass das diese Gesellschaft nachhaltig verändern wird und dass wir nicht wieder zu den guten alten Zeiten, die ja nie gut waren, vielleicht alt, zurückkehren?
Also wir werden mit Sicherheit nicht zu den alten Zeiten zurückkehren. So viel ist klar, das hat allein schon der Einfluss der zunehmenden Digitalisierung. Das sehe ich hier an der Uni, das sehe ich an den Schulen, das sehe ich im Arbeitsbereich. Ich glaube, das wird nachhaltig sein. Das kann auch positive Folgen haben. Die Arbeitgeber werden zum Beispiel sich überlegen, ob sie stärker auf Homeoffice setzen, einfach weil es auch teilweise billiger ist, weil sie ihre Infrastruktur nicht aufrechterhalten müssen, also Arbeitsräume und so weiter. Also es kann durchaus auch für die Betroffenen positive Seiten haben. Es kann aber auch oder es wird mit Sicherheit auch negative Seiten haben, also die ökonomischen, wobei ich jetzt die makroökonomischen Seiten noch gar nicht angesprochen habe, also Staatshaushalt und so weiter. Also die ökonomischen Seiten sind klar, aber ich denke, es wird auch etwas mit dem Zusammenleben machen. Also es ist ja keine Frage, dass die Leute im Moment, das kann man glaube ich sagen, leiden, jetzt mit Aussicht auch auf dieses, man muss das Weihnachtsfest jetzt nicht hochjubeln, aber es ist natürlich ein wichtiges Ereignis im Jahr und Silvester. Und ich glaube, dass sich in dieser Pandemie zeigt und ziemlich nüchtern zeigt für die Menschen, auf wen sie sich verlassen können, welche Kreise nachhaltig sind, also auch im sozialen Zusammenleben. Das, was Bourdieu soziales Kapital nennen würde, also wie viel soziales Kapital wir in dieser Gesellschaft tatsächlich haben. Ich glaube, da wird sich da trennt sich, glaube ich, Spreu von Weizen. Und ich glaube, was dann danach rauskommt, wissen wir nicht. Das kann ich auch nicht prophezeien, aber ich glaube, dass es die Gesellschaft verändern wird. Ich denke, die Spaltung der Gesellschaft, darüber haben wir ja gesprochen, ist schon länger. Die gibt es ja schon länger. Das ist jetzt keine Pandemie, keine pandemiegemachte Spaltung, sondern sie vertieft sich einfach.
Die Frage ist dann, wie es ausgehen wird, wenn Sie sagen, das sind die einen, die doch politisierter, hoffnungsvoller sind, mit ihrem sozialen Kapital die Gesellschaft ändern und die, die trotzig sind, die sowieso eine Skepsis gegen die Institutionen haben und so aufbegehren und sagen, ja, wir haben es ja schon immer gewusst. Ist das diese Spaltung der Gesellschaft, wo der Ausgang noch nicht klar ist, wie es endet?
Sie meinen die politische Spaltung?
Ja.
Ja, das kann man, glaube ich, im Moment noch nicht so ganz ausmachen. Wir haben jetzt gerade diesen kleinen Aufstand in diesem thüringischen Dorf gesehen, wo ja gesagt wird, das sind nicht die Rechten gewesen, sondern es ist einfach die Bevölkerung, die sich dagegen wehrt, ausgerechnet in einem von den Linken regierten Land dazu verdonnert wird, zu Hause zu bleiben. Dieser zivile Ungehorsam, den es natürlich gibt und der nicht nur rechtsgerichtet ist, das muss man ja einfach sehen, der zwar instrumentalisiert wird von den Rechten, aber der nicht nur rechtsgerichtet ist, dieser zivile Ungehorsam kann natürlich auch unter Umständen auch dazu führen, ja, dass bestimmte Teile in der Gesellschaft politischer werden.
Sie schreiben vom politischen Personal des Landes, dass die keine gute Figur macht, keine Bella Figura. Ist das denn wichtig, in diesen Zeiten eine gute Figur zu machen? Man kann ja das politische Personal des Landes eigentlich nur dafür verachten oder zumindest nicht gut finden, weil es ja die persönlichen Einschränkungen sind. Macht das politische Personal des Landes wirklich so einen schlechten Job?
Naja, sie macht ihren Job im Rahmen dessen, was die Verhältnisse vorgeben. Die Verhältnisse sind natürlich von der Pandemie bedingt, aber eben auch von den strukturellen ökonomischen Verhältnissen. Mhm. Also das Personal kann nicht so viel besser sein, als es die strukturellen Möglichkeiten vorgeben. Ja. So würde ich das mal sagen. Allerdings finde ich schon, dass es die Auftritte, die Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten macht, die finde ich also teilweise sehr unwürdig. Erstens der Streit der Ministerpräsidenten untereinander, den wir jetzt wochenlang begleitet haben. Ich finde es auch sehr demokratieschädlich, wie Frau Merkel dem Parlament umgeht. Ja. Also gestern hat sich ja selbst Herr Brinkhaus gegen sie gestellt, weil er das Budgetrecht des Parlaments einfordert. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, da ist so eine Kanzlerin, die hat ihre Ritterrunde um sich und regiert noch mehr durch, als sie es normalerweise schon macht. Und das mit der politischen Figur ist jetzt mal so hingesagt oder so hingeschrieben gewesen. Natürlich kann man darüber streiten, ob sie das überhaupt tun muss. Aber ich finde, es ist ein Augenmerk des politischen Personals auf diejenigen, denen es in dieser Gesellschaft sowieso schlecht geht. Das würde ich schon verlangen oder erwarten. Und wir kennen ja, also wir wissen, dass zum Beispiel Hartz-IV-Bezieher überhaupt nicht in die Corona-Maßnahmen, also jetzt in die Stützungsmaßnahmen mit einbezogen werden. Ich bin auch nicht sicher, ob das, was jetzt an Programmen aufgelegt wird für die Solo-Selbstständigen, ob das wirklich durchschlagend ist, ob das wirklich nachhaltig ist, dass da Existenzen gestützt werden, damit sie nicht in den Konkurs gehen. Das halte ich bei dem, was an Programm aufgelegt ist, für fragwürdig, weil es, glaube ich, nicht ausreichend ist im Laufe der nächsten Monate. Also ich würde einfach erwarten, dass noch mehr Maßnahmen unternommen werden, um eben diese ökonomische Spaltung, die es sowieso gibt, abzumildern. Da gäbe es ja ganz viele Maßnahmen, die von der Erhöhung des Kurzarbeitergelds über die Verbesserung der Kinderbetreuung und so weiter, höhere Steuern, meinetwegen eine Erhöhung des Mindestlohnes. Also es gäbe viele Maßnahmen, die man machen könnte, die sozusagen die Auswirkungen, die ökonomischen und die sozialen Auswirkungen der Pandemie etwas abmildern. Hm.
Und dann haben wir noch gar nicht über die Privatisierung des Gesundheitswesens und die Durchökonomisierung gesprochen. Das ist ja, wird ja jetzt auch nochmal deutlich, dass das ein Riesenproblem ist.
Ja, das ist ein großes Problem und ich fürchte, der Kassensturz kommt nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres. Also worüber nämlich in den Medien überhaupt nicht gesprochen wird, ist, dass klammheimlich Minister Spahn die Kassen dazu zwingt, ihre Rücklagen aufzulösen. Also im Moment wird ein Großteil der Pandemiekosten, also der Gesundheitspandemiekosten, ja auf die Kassen, also auf die gesetzlichen Krankenkassen abgewälzt. Und es gab einen ziemlich großen Aufstand der Kassenvorstände kürzlich. Und die wurden auch vorstellig, dass es nicht angeht, dass das, was die Kassen angespart haben, die ganze Zeit, sie werden ja ständig dazu aufgefordert, miteinander in Konkurrenz zu gehen und gut zu wirtschaften und Rücklagen zu bilden, diese Rücklagen jetzt alle aufgelöst werden sollen zugunsten, also um die Pandemiekosten zu bezahlen. Und ich glaube, das wird uns im nächsten Jahr, wenn nämlich dann die ganzen nachgeholten und aufgeschobenen Gesundheitsversorgungen anstehen, also die ganzen aufgeschobenen Operationen und so weiter, Behandlungen, dass uns das noch sehr beschäftigen wird. Also wir werden wieder Gesundheitsreformen haben mit schweren Einschnitten, davon gehe ich aus. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass die Pandemie die ganzen strukturellen Schieflagen im Gesundheitssystem, die wir ja schon seit längerem haben, die durch Privatisierung, durch die Einsparung von Pflegekräften, gerade von Pflegekräften, nun natürlich offenbar wird. Das ist ganz klar.
Sagt Ulrike Baureitel, und ihren Kommentar kann man lesen im aktuellen Freitag, auch viele andere Artikel im Freitag im Neuen Deutschland und anderen Zeitungen. Frau Baureitel, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, bleiben Sie gesund und wir versuchen beide optimistisch zu bleiben.
Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen auch Gesundheit und machen Sie es gut.
Danke, tschüss.
Tschüss.